Wenn wir mit Nachdruck etwas unseren Kindern sagen wollen, da gebrauchen wir manchmal so den Zeigefinger, ja? Aber vergiss nicht, um 10 Uhr auch wirklich zu Hause zu sein. Oder pass gut auf, was ich dir jetzt sage. Hörst du mir auch wirklich zu? Was ich dir jetzt sage, das ist wichtig. Meinen Kindern habe ich schon öfters beim Verabschieden in Schullandheim oder was weiß ich, wenn sie mal länger fort waren, gesagt, und vergesst nicht, wessen Kinder ihr seid. Aber damit meinte ich nicht die Kinder des Pastors, sondern die Kinder des Vaters im Himmel. Dieser gehobene Zeigefinger, manche wird er ja auch von manchen auch krumm genommen, ja, wenn einer dann so daherkommt, aber es ist eine Geste, mit der wir in unserem Kulturkreis eine Warnung oder auch eine Ermahnung aussprechen, die ganz wichtig ist. Der Text aus dem Philipperbrief, den wir heute in dieser Predigt betrachten wollen, er beginnt auch mit einem Wort, das, wie Karl Barth sagte, so ein gehobener Zeigefingerbegriff ist. Sein Begriff, der uns aufhorchen lässt, dass das, was folgt, sehr wichtig für uns ist. Für unsere Gäste möchte ich es erwähnen, dass wir zurzeit, wenn wir gerade nicht irgendwelche besonderen Gottesdienste feiern, wie Taufgottesdienst oder Aussendungsgottesdienst, wir am Sonntag hier fortlaufend in den Predigten den Philipperbrief betrachten. Und der Abschnitt, der heute dran ist, steht in Philipper 1, die Verse 27 bis 30. Und er beginnt mit den Worten, aber das Entscheidende ist, und da haben wir im Urtext dieses Zeigefingerwort, wie Barth sagte, Monon, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht, dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet auch durch nichts von euren Gegnern eingeschüchtert sein oder euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, an dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet, so ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch steht. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, Paulus beginnt diesen Brief, wie alle seine Briefe, dem er den Absender vorstellt, das ist er, und er erwähnt auch den Timotheus, seinen Mitarbeiter, und er erwähnt die Empfänger, die Gemeinde in Philippi, und wünscht diesen Geschwistern, was denn? Gnade und Frieden. Und dann schreibt er auf sehr persönliche Weise, es ist ein sehr persönlicher Brief, der Philipperbrief, dass er jedes Mal, wenn er an diese Gemeinde denkt, für sie dankt. Er freut sich an dem, was Gott im Leben dieser Geschwister tut. Und er schreibt ihnen auch, dass er immer wieder für sie betet, der Fürbitte einsteht für sie, und er betet, dass sie geistlich wachsen. Und dann berichtet er über seine Gefangenschaft in Rom und er schreibt, dass seine Fesseln der Förderung des Evangeliums dienen, denn erst durch seine Bewachung ist der Name Jesu in der ganzen kaiserlichen Garde im Prätorium bekannt geworden. Und er ist auch gewiss, dass wie immer auch seine Verhaftung ausgehen wird. Paulus schreibt ja diesen Brief aus Rom. Es wird ihm in jedem Fall zum Besten dienen. Er war da verhaftet. Er weiß, es wird mir zum Besten dienen, egal wie das ausgeht. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das war so das Vorzeichen seines Lebens. Paulus lässt also in diesen ersten Versen des Philipperbriefs sehr tief in sein Herz blicken und berichtet auch über das Dilemma, in dem er sich befindet. Denn einerseits würde er gerne sterben und bei Christus sein, andererseits aber möchte er noch bleiben auf dieser Erde, um einfach noch weiterhin die Gläubigen zu stärken und den Namen Jesu weiter zu verkündigen. Das alles haben wir in den Versen 1 bis 26 aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefs betrachtet. Aber, wie wir gerade gelesen haben, in den letzten Versen des ersten Kapitels wendet er sich nun mit einer ersten direkten Aufforderung oder Ermahnung an die Philipper. Vers 27, aber das Entscheidende ist. Das, was ich euch jetzt sage, was ich euch jetzt schreibe, darauf kommt es an. Ist ganz wichtig, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Das ist übrigens eine Aufforderung, die in den Briefen des Paulus immer wieder vorkommt. Im ersten, im Epheserbrief zum Beispiel, Kapitel 4, Vers 1, da sagt er, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Oder im Kolosserbrief, da ermahnt der Kolosser, dass ihr des Herrn würdig lebt, in ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Paulus ist es also wichtig, dass wir als Christen nicht nur von dem Evangelium reden, sondern auch ein Leben führen, das dem Evangelium entspricht. Er will, dass wir uns nicht nur Christen nennen, sondern auch würdig dieses Namens leben. Von Alexander dem Großen wird erzählt, dass er einen Soldaten hatte im Heer, der den gleichen Namen Alexander trug, wie der große Herrscher, der aber ein großer Feigling war, überhaupt keine Ähnlichkeiten hatte mit seinem tapferen Namensvetter. Und eines Tages soll Alexander der Große sehr aufgebracht gewesen sein und er hat zu diesem Soldaten gesagt, entweder verändere deinen Namen oder lerne es, demselben Ehre zu machen. Und ich denke, das könnte man heute auch vielen Menschen sagen, die den Namen Christ tragen. Bist du wirklich ein Nachfolger des Christus? Bist du Christ? Dann verhalte dich wie Christus. Weil dann lebst du so, wie es dem Evangelium des Christus entspricht. Und das ist das Entscheidende. Der erste Hauptgedanke dieser Botschaft entnehmen wir also aus dieser Aufforderung in Vers 27. Ich habe ihn bewusst so umschrieben. Lebt als Himmelsbürger entsprechend dem Evangelium. Warum als Himmelsbürger? Warum habe ich dieses Wort Himmelsbürger noch hinzugefügt? Ja, genau, wenn Paulus hier in Vers 27 sagt, lebe so, dann gebraucht er im Urtext ein Wort, das auch Bürger bedeuten kann. Politeomai. Wir hören das Wort Polis, Stadt oder Staat heraus. Von diesem Wort wurde unser modernes Wort Politik abgeleitet. Man könnte also wörtlich auch so übersetzen, lebt wie es von einem Bürger dieses Reiches, zu dem ihr gehört, erwartet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Aufruf und auch der Gebrauch dieses Begriffes die Philipper an ihr römisches Bürgerrecht erinnerte. Denn Philippa war eine römische Kolonie und die Einwohner hatten besondere Privilegien. Sie waren stolz auf ihren römischen Status im Stadtstaat. Aber es gab natürlich für diese Bürger der Polis auch verpflichten. Und die Menschen damals hatten ein gewisses Bewusstsein ihrer Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber. Das weiß man aus der Geschichte. Römische Bürger waren bereit, ihre persönlichen Begabungen, ihre Talente, ihre Energien für das Gemeinwohl einzusetzen. Und ein verantwortungsbewusster Bürger, der legte alles dran, dass es seiner Stadt gut geht, dass er sie nicht in Misskredit irgendwie bringt. Und ich denke, diese Tatsache war den Philippern bewusst, als sie lasen, lebt als Bürger. Aber Paulus will nicht an ihre römischen Bürgerpflichten erinnern hier, sondern er bezieht sich auf ein ganz anderes Bürgerrecht. Was denkt ihr, an welches Bürgerrecht wird Paulus wohl gedacht haben? Der Markus, diese vielen biblischen Namen. Der Markus, der hat es ja vorhin so leise geflüstert. Ich denke, die Antwort finden wir auch im Philipperbrief, in Philipper 3, Vers 20, weil da schreibt er, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn, der wiederkommen wird. Merkt ihr, wie in diesen Begriffen schon ein Vergleich drinsteckt? Im Grunde sagt ihr, lieben Philipper, ihr seid stolz drauf, römische Bürger mit allen Pflichten und Privilegien zu sein und ihr habt auch eine schöne Stadt. Aber vergesst nicht, dass ihr eigentlich Bürger eines anderen Reiches seid. Ihr seid schon jetzt Himmelsbürger. Ihr habt das Evangelium, die Botschaft von Christus, dass er der Gottessohn ist, der Mensch wurde, um am Kreuz von Golgatha zu sterben und für unsere Sünden zu sühnen, der aber auch am dritten Tag auferstanden ist und lebt und uns neues Leben geben will und uns neues Leben gegeben hat. Diese befreiende Botschaft habt ihr angenommen und ihr gehört jetzt zu Christus und zu seinem Reich. Deshalb fordere ich euch auf, eure wahre Heimat würdig zu repräsentieren. Und das könnt ihr nur, wenn ihr so lebt, dass euer Leben im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Was bedeutet das für uns heute? Nun, es heißt, dass wir in allem, was wir tun, wo immer wir uns auch bewegen, ob das in der Familie ist oder in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit oder in der Schule oder an der Uni oder beim Einkaufen im Kaufland, beim Aldi oder Lidl oder beim Sport machen oder beim Nachgehen unserer Hobbys, niemals vergessen sollen, dass wir nicht in erster Linie Bürger Deutschlands sind, sondern Bürger des Reiches Gottes. Es ist eine hohe Berufung, ein Himmelsbürger zu sein. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Jesus Christus als König, als Herr zu haben. Und das bringt unendlich mehr Privilegien mit sich als das römische oder das deutsche oder das schweizerische oder das amerikanische Bürgerrecht. Aber es nimmt uns auch in die Pflicht. Wir sind herausgefordert, wie Bürger des Himmels und nicht wie Bürger dieser vergänglichen Welt zu leben, eben entsprechend des Evangeliums von Jesus Christus. Und in den restlichen Versen dieses Abschnittes, 27b bis 30, erklärt nun Paulus, was es eigentlich heißt, im Einklang mit dem Evangelium zu leben. Er gibt uns hier so einen kleinen Einblick. Wie wirkt sich das aus, wenn man als Himmelsbürger entsprechend dem Evangelium lebt? Vers 27b, dann werdet ihr, ob ich jetzt komme zu euch und euch besuche oder ob ich eben aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Was möchte also Paulus sehen, wenn er die Philipper vielleicht doch besucht, falls er frei wird aus dem Gefängnis oder falls nicht? Was möchte er von ihnen hören? Er möchte einmütige Standhaftigkeit sehen. Davon möchte er hören. Das heißt, wenn man als Himmelsbürger im Einklang mit dem Evangelium des Christus lebt, dann bewahrt man die Einheit des Geistes. Man steht zusammen in einem Geist. Man lässt sich nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen. In Kapitel 4 wird Paulus uns ähnlich ermahnen, wenn er in Vers 1 schreibt, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Und dieser Ausdruck der Standhaftigkeit, Standfestigkeit oder des einmütigen Zusammenstehens, wie die NGÜ hier übersetzt, kommt eigentlich auch aus dem militärischen Sprachgebrauch und bezieht sich auf einen Soldaten, der seinen Posten nicht verlässt. Der nicht sagt, okay, ich habe jetzt die Nase voll, ich mache jetzt einfach Feierabend. Der keine Kompromisse eingeht, auch nicht, wenn der Feind sich nähert. Man steht zusammen, man gibt sich Rückendeckung. Das Bild steckt hinter diesem Begriff. Man ist eine Gemeinschaft, die gemeinsam ein Ziel verfolgt, für Christus zu leben, entsprechend dem Evangelium, seiner Botschaft, komme, was da kommen will. Und eine Gemeinde, die einmütig zusammensteht, in einem Geist, verbunden und geleitet durch den Geist Gottes, die lässt sich auch nicht von jedem Wind der Lehre umpusten. Die behält das Evangelium des Christus im Zentrum. Das Evangelium steht im Zentrum. Damals wie heute steht das Evangelium immer unter Beschuss. Auf der einen Seite wird es angegriffen von denen, die meinen, das Evangelium reicht nicht aus. Da müssen noch ein paar Gesetze her, noch ein paar moralischen Leistungen, ein paar Äußerlichkeiten, diese Freiheit vom Gesetz, die das Evangelium proklamiert, ist gefährlich, sagen diese Leute. Und ich habe beobachten können, dass die Menschen, die gesetzlich sind, die gesetzlich leben, die versuchen immer, gewisse Bedingungen zu erfüllen, eben die diese Gebote aussprechen, immer in der Hoffnung, in der Erwartung, dann muss mich ja Gott auch segnen, weil ich habe meine Bedingungen erfüllt. Merken wir uns das. Gesetzlichkeit, das ist ein Feind des Evangeliums. Paulus warnt von diesem Feind im Galaterbrief, im 1. Timotheusbrief, im Kolosserbrief. Auf der anderen Seite wird das Evangelium auch angegriffen von denen, die eine gefährliche Freizügigkeit verkünden. Eine billige Gnade, wie Bonhoeffer das nannte. Ein Relativismus, so nach dem Motto, everything goes. Gott ist Liebe und sein Beruf ist es doch, zu vergeben. Ich kann leben, wie ich will. Mir gefällt es zu sündigen und Gott gefällt es zu vergeben. Wir sind ein gutes Team. Am Ende wird er mich immer noch in seine väterliche Arme umschließen. Der Relativismus ist der andere Feind des Evangeliums. Und Paulus ermahnt die Philipper, aber auch uns, dass wir uns auf dem schmalen Grat des Evangeliums bewegen sollen. Ich habe dieses Bild von dem schmalen Grat gefunden und ich dachte, das passt irgendwie. Es ist ein schmaler Weg. Aber spricht die Bibel nicht auch von dem schmalen Weg, wenn man das Evangelium annimmt, wenn man sich auf diesem Weg des Evangeliums bewegt? Das ist nicht eine Autobahn, das ist ein schmaler Weg, ein schmaler Grat. Und da sollen wir feststehen, festgehen, zusammenstehen in einem Geist und uns nicht verführen lassen und einschüchtern lassen von diesen Feinden des Evangeliums. Und das ist gar nicht so einfach, weil man dann meistens von beiden Seiten eben angegriffen wird und auch missverstanden wird. Wir sollen weder zu Rechten noch zur Linken abweichen, sondern mit dem Blick auf Christus gewandt, Christus im Fokus, Christus zentriert, können wir einmütig feststellen und im Einklang mit dem Evangelium leben. Wie wirkt sich das noch aus, wenn man als Himmelsbürger entsprechend dem Evangelium lebt? In Vers 27c haben wir gelesen, ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen. Okay, interessantes Wort. Ihr werdet kämpfen für den Glauben, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet auch durch nichts von euren Gegnern euch einschüchtern lassen. Eine Gemeinde, die im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht, erkennt man auch durch ihre mutige Kampfeinheit. Und ich weiß, das ist ein Wort, das vielleicht ein bisschen, das missverstanden werden kann. Ich hoffe, jeder von uns hier, dem ist im Klaren, dass der Kampf, in dem wir einmütig zusammenstehen sollen, ist nicht ein Kampf mit Gewehren und Pistolen. Nein, ganz im Gegenteil. Christen sollen Friedensstifter sein. Wir kämpfen nicht gewalttätig. Aber es geht sehr wohl um einen geistlichen Kampf, in dem wir auch geistliche Waffen einsetzen müssen. Wie sie zum Beispiel in Epheser 6, ebenfalls von Paulus, beschrieben werden als die Waffenrüstung, die wir anziehen sollen. Und gerade in diesem Abschnitt sagte Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Heeren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern, die Stelle habe ich auf der Folie, Dankeschön, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. In diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, ist es unheimlich wichtig, Einheit im Kampf zu haben. Das heißt, man steht zusammen und kämpft Seite an Seite für den Glauben. Man pflegt nicht eine Bunkermentalität, in dem sich jeder an einen sicheren Ort zurückzieht und versteckt, sondern man tritt gemeinsam für die Wahrheit ein. Das kann sich ganz konkret in unserer Zeit so äußern, dass man als Christen auch klare Position bezieht, wenn es um den Werteverfall in unserer Gesellschaft geht. Zurzeit macht sich doch ganz subtil die Ideologie des Gender Mainstreaming oder der Gender Perspektive breit. Das ist eine Denkweise, die sich inzwischen kirchlich, gesellschaftlich und politisch tief in unsere Kultur eingedrungen ist und die Vermischung der Geschlechtergrenzen und letztlich deren Auflösung zum Ziel hat. Und diese Ideologie besagt, dass die Geschlechter nicht nur gleichwertig, sondern auch gleichartig sind und dass die Geschlechterrollen letztlich nur erlernt seien. Weiblichkeit, Männlichkeit, das sind keine unveränderlichen biologischen Grundanlagen, sondern nur Folge psychischer, kultureller Aneignung. Mit anderen Worten, man kommt nicht als Mann oder Frau auf diese Welt, man wird dazu gemacht oder man entscheidet selber, welches von beiden man sein will. Das ist Gender Mainstreaming. Faktum ist, dass diese Denkweise schon längst ihren Weg in die gesellschaftlichen Institutionen gefunden hat. Die Europäische Union als auch das Parlament der Bundesrepublik Deutschland haben sich dem Gender Mainstreaming verpflichtet und sie wollen diese Sicht in allen politischen Prozessen berücksichtigen. Und deshalb versucht auch in unserem Bundesland hier die rot-grüne Landesregierung den Bildungsplan 2015 in Baden-Württemberg durchzusetzen, der unter anderem vorsieht, dass in den verschiedenen Fächern unter dem Aspekt der Akzeptanz sexueller Vielfalt unterrichtet werden soll. Dieser Bildungsplan soll die Schüler nicht nur zur Toleranz, sondern zur Akzeptanz der lesbischen, der Schwulen, der Bisexuellen, der Transsexuellen, der Transgender- und intersexuellen Lebensstile erziehen. Das ist das Ziel. Und ich persönlich sehe das auch als einen Angriff des Feindes. Und diesmal ist es der Relativismus, der hier unsere Werte, unsere christlichen Werte, letztlich das Evangelium angreift. Und wir sind gerufen, auch angesichts dieser Entwicklungen als Christen zusammenzustehen und für unsere Werte und unseren Glauben zu kämpfen und das im Einklang mit dem Evangelium. So sagt es unser Text. Das heißt, wir begegnen allen Menschen mit Respekt und Liebe und wollen niemanden beleidigen oder verurteilen oder diskriminieren. Aber wir stehen auch offen zu den Wahrheiten des Evangeliums. Auch wenn wir Homo, Bio oder Transsexuelle als Menschen achten, denken wir doch nicht, dass ein Abweichen von dem biblischen Standard, vom heterosexuellen Bild von Mann und Frau, einfach nur, ja, richtig ist, das ist veraltet, jetzt nehmen wir das neu an. Toleranz darf nicht falsch verstanden werden. Auch wenn wir andere achten, wollen wir weiter einmütig zu unserem und mutig auch zu unserem Glauben und zu unseren Werten stehen. Mag sein, dass wir dadurch Nachteile erleiden. Mag sein, dass man uns belächelt und vielleicht auch in manchen Betrieben oder Institutionen nicht mehr anstellt, wenn wir offen zu unseren biblischen Auffassungen stehen. Aber ich denke, das sollte uns immer noch lieber sein, als uns des Evangeliums zu schämen und zu schweigen, nur um keine persönlichen Nachteile zu erdulden. Paulus geht so weit, in Vers 28, dass er sagt, unsere Einheit und Entschlossenheit und Furchtlosigkeit in diesem geistlichen Kampf, in dem wir als Christen stehen, um die Wahrheit, um das Evangelium, um unsere Werte, ist ein doppeltes Zeichen. Erstens ist sie ein Zeichen der Verdammnis für diejenigen, die eigentlich gegen Gott kämpfen und verloren gehen. Hört ihr das hier raus? Könnt ihr das hier sehen in diesem Text? Wenn Christen furchtlos zu ihrem Glauben stehen, auch angesichts von Verfolgung und Leiden, dann ist das eigentlich wie so ein riesengroßes, plakatives Poster für ihre Gegner, worauf eigentlich steht, ihr seid verloren. Und dieses Zeichen, dass wir für diese Fährte stehen wollen, dass wir uns für das Evangelium einsetzen, das kommt von Gott. Er hat so gefügt. Und zweitens ist unsere Einheit und Furchtlosigkeit in diesem geistlichen Kampf auch ein Zeichen der Errettung für uns, denn sie bestätigt uns eigentlich, dass wir Kinder Gottes sind. Denn die Bibel, sie lehrt sehr eindeutig, dass wir als Nachfolger Jesu leiden werden. Seinem Freund Timotheus schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Steht klar da. Jesus selbst hat es gesagt. Wer mir nachfolgen will, das ist nicht so einfach ein Spaziergang. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, sagt er in Markus 8, der wird es erhalten. Und in Philipper 3, Vers 10 werden wir noch sehen, wie Paulus nicht nur die Kraft der Auferstehung als Segen empfand, sondern auch die Gemeinschaft seine Leiden. Das heißt, wir sollten uns nicht wundern, wenn wir um unseres Glaubens willen, um des Evangeliums willen, Bedrängnis erleiden. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Wie zeigt sich das noch, wenn man als Himmelsbürger entsprechend dem Evangelium lebt? Es zeigt sich auch durch unsere willige Leidensbereitschaft. Christen sollen sich nicht wundern, wenn sie um ihres Glaubens willen Bedrängnis oder Verfolgung oder auch Konflikte erleben. In Vers 29 sagt Paulus, dass diese Leiden genauso wie unser Glaube ein Geschenk Gottes, ein Charisma, eine Gnade ist. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Das bedeutet in Deutschland nicht das Gleiche wie Nordkorea oder anderen Teilen der Welt, wo unsere Geschwister um ihres Glaubens willen wirklich blutig verfolgt werden, wo ihre Familien auseinandergerissen werden und viele in Arbeitslager, in Gefängnissen leiden müssen. Wir erleben Gott sei Dank in unserem Land bis jetzt nicht die Christenverfolgung, wie auch die Urchristen sie erleben mussten. Es gibt aus dieser Zeit einige sehr wertvolle, kirchengeschichtlich gesehen, sehr wertvolle Überlieferungen. Und es gibt eine, und die besagt, dass im Jahre 180 ein nordafrikanischer Statthalter Roms von einer Gruppe Christen verlangte, dass sie ihrem Glauben abschwören sollten. Übrigens, das passiert auch heute noch in Afrika, Nigeria, in manchen Staaten. Boko Haram und die islamische Miliz, die IS, tut genau das, wenn sie auf Christen stoßt. Entweder ihr sagt euren Glauben ab oder wir enthaupten euch oder wir versklaven euch. In dieser Überlieferung wird berichtet, dass einer nach dem anderen eben das verweigerte, seinen Glauben an Christus, an das Evangelium abzusagen, abzuschwören. Und als letzte sprach eine Christin namens Donata. Und sie hat gesagt, wir geben die Ehre dem Kaiser, wie sie ihm gebührt. Unsere Furcht aber gehört Gott. Und damit war ihr Urteil gefällt. Leiden um des Evangeliums willen. In unserem Land sieht das anders aus, aber es gibt viele Länder auf der Welt, wir werden informiert durch Open Doors eigentlich jede Woche, wie viele unserer Glaubensgeschwister, weil sie sich zu Christus und dem Evangelium bekennen, leiden müssen. Bei uns, ja, da wird man vielleicht, wenn man sich zu Christus bekennt und entsprechend dem Evangelium lebt, vielleicht mal ausgelacht, man wird vielleicht verachtet. Keiner sitzt im Gefängnis, nur weil er an Jesus glaubt. Vielleicht fragt sie aber jetzt doch jemand, was ist aber mit dem Leid, das nicht explizit und direkt Folge unseres Glaubens ist? Viele Christen in unserem Land leiden nicht um ihres Glaubens willen, aber ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der nicht früher oder später auch von Leiden heimgesucht wurde. Seelische Leiden, körperliche Leiden. Was ist mit denen? John Piper, einer meiner Lieblingspastoren. Andy und ich, wir haben ein Bild gemeinsam mit John Piper. Weißt du noch, da auf dieser Konferenz in Bonn. Der beantwortet diese Frage in seinem Buch Sehnsucht nach Gott sehr hilfreich. Ich mag dieses Zitat, ich habe es mitgebracht. Er sagt, wenn wir uns entscheiden, Christus zu folgen, wie er es uns zeigt, dann wählen wir alles, was dieser Weg unter seiner souveränen Vorsehung für uns bereithält. Das bedeutet, dass alle Leiden, die uns auf dem Weg des Glaubens begegnen, Leiden mit Christus und für Christus sind. Das ist ein interessanter Satz. Alles Leiden, Leiden mit Christus und für Christus sind. Was meint er damit? Lesen wir weiter. Sei es eine Krebserkrankung oder eine Konfliktsituation, sei es Leiden aufgrund von Verfolgung, Krankheit oder Unfall, sie alle haben eines gemeinsam. Sie bedrohen unseren Glauben an die Güte Gottes und sie sind eine Versuchung für uns, den Weg des Glaubens zu verlassen. Deshalb ist jeder Triumph des Glaubens und jeder Gehorsam in diesem Leid ein Zeugnis für die Güte und Kostbarkeit Christi. was kann das für uns konkret bedeuten? Und es kann bedeuten, wenn du zum Beispiel arbeitslos wirst und du keine Arbeit findest, aus welchem Grund auch immer, dass du versucht bist zu sagen, Herr, warum hast du mich verlassen? Was soll das? Bist du überhaupt ein guter Gott? Meine gottlosen Arbeitskollegen, die machen alle Karriere und ich bin dein Kind, ich will dir nachfolgen und bekomme immer nur Absagen. Wenn du versucht bist, in diesen Kategorien zu denken, dass du dann durch Gottes Kraft in dieser Situation doch sagen kannst, Herr, ich will dir trotzdem vertrauen, ich lasse dich nicht los. Oder wenn du plötzlich von einer Krankheit heimgesucht wirst und du in deinen Schmerzen versucht wirst zu sagen, Herr, ich kann nicht glauben, dass du ein guter Gott bist, wenn du so etwas zulässt. Du dann aber doch durch Gottes Kraft sagst, Herr, ich möchte auch dieses Leiden als Geschenk von dir annehmen und dich in dieser Dunkelheit durch mein Vertrauen ehren, sodass ich ein Zeugnis für meine Kinder und für meine Enkelkinder und für alle meine Freunde bin. Wenn du das so sagen kannst, durchlebst du dieses Leiden mit Christus und für Christus. Und liebe Geschwister, ich bin sicher, wenn wir in unserem Leiden, egal welche Art es ist, nicht gegen Gott rebellieren, sondern ihm vertrauen, dann ist das ein Zeugnis für die Güte und die Kostbarkeit Christi, wie Piper das sagt. Es ist letztlich ein Kennzeichen dafür, dass wir als Himmelsbürger im Einklang mit dem Evangelium leben. Und das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an, sagt Paulus. An diese Wahrheiten wollte der Geist Gottes uns durch sein Wort heute Morgen eigentlich mit Nachdruck erinnern. Denkt also an den Zeigefingerausdruck, ja, am Anfang dieses Abschnittes, wie Barth das meinte oder beschrieb. Und lasst uns einmütig zusammenstehen, Seite an Seite und standhaft bleiben in diesem täglichen geistlichen Kampf um das Evangelium. Und nehmen wir auch das Leiden um Christi willen genauso als eine Gnadengabe an wie den Glauben, der uns von Gott geschenkt wurde. Möge unser Gott uns durch seinen Geist dabei helfen. Lasst uns noch beten.